Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Ich habe den Eindruck, wir haben schon einen gesegneten Sonntag gehabt, oder? Oh Mann, Leute, danke für die Zeugnisse. Und ich möchte dich knuddeln. Ich war in Pakistan 18 Jahre und wenn ich höre, was du erlebt hast als ein Mann aus Jordanien mit dem, was du erzählt hast, das ist genau unser Thema. Unser Thema heute ist, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Licht der Welt. Das ist die dritte Predigt zu Kapitel 8 und 9 aus dem Johannesevangelium. Ich habe hier drei Stühle hingestellt. Ich werde gerade mal gucken, was war bis jetzt in Kapitel 8 das Thema. Ich nehme nur die Oberpunkte. Wir hatten gesehen, wie der Herr Jesus sagt in Kapitel 8, Vers 12, ich bin ewiges Leben spendendes Licht. Er sagt das so, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er sagt auch, glaubt ihr nicht, dass ich bin, sterbt ihr an euren Sünden. Wir hatten gesehen, dass die eigenartige Redeweise, ich habe absichtlich nicht ich bin es übersetzt, sondern dass ich bin, dass es in Kapitel 8 darauf hinweist, dass er Gott ist. Ehe Abraham ward, bin ich. Und das war über 2000 Jahre, war er schon. Dann sozusagen, das muss man erkennen, dann stirbt man nicht in seinen Sünden, dann wird man erlöst von seinen Sünden, dann bekommt man das ewige Leben. Und er redet dann zu denen, die an ihn gläubig geworden sind, in Kapitel 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann mache ich euch frei. Er sagt dann, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist also das, was wir aus Kapitel 8 mitbringen. Jetzt lese ich die letzten zwei Verse von Kapitel 8, damit wir erkennen, wie dramatisch der Hintergrund ist von dem, was Kapitel 9 sagt. Jesus sagte ihnen, Amen, Amen, ich versichere euch, ehe Abraham ward, bin ich. Daraufhin hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus aber wurde verborgen und verließ den Tempel. Und im Vorbeigehen sah er einen Menschen blind von Geburt. Also er kommt direkt aus dem Tempel. Es ist immer noch die Verbindung mit dem Laubhüttenfest, wo man diesen Wasserritus hatte, wo das Wasser vom Teich Siloa hingebracht wurde in einer heiligen Prozession, morgen für morgen von diesem siebentägigen Fest. Und man dabei rezitiert hat, Jesaja 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Das ist der Hintergrund. Und wo nachts zwei große Leuchter mit sehr, sehr viel Öl waren, die ein mächtig Licht ausstrahlten und der Tempel war übergoldet und dann praktisch die Leuchter plus das Gold des Tempels, das war halt richtig gut geputzt, die haben wie eine riesige Lampe gewirkt und ganz Jerusalem in ein Licht gestrahlt. Wenn du irgendwo in Jerusalem warst und du gucktest hoch zum Tempelberg, dann konntest du das Licht sehen. Aber du warst nicht irgendwo in Jerusalem, du warst im Tempel. Du warst im Vorhof der Frauen und da liefen Gottesdienste ab. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und jetzt hat Jesus gerade gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit hat er gesagt, ich bin die Feuersäule, die nachts durch die Finsternis führt, ans Ziel des verheißenen Landes, in dem Fall zum himmlischen Jerusalem, zu Gott dem Vater. Und gerade wollten sie ihn deswegen töten und jetzt beweist er, dass das wahr ist. Heute wird praktisch durch das Wunder bewiesen, dass dieser Anspruch nicht der Anspruch eines Verrückten ist, sondern dass das die reine Wahrheit ist. Und im Vorbeigehen sah ein Menschen blind von Geburt. Da fragten ihn seine Jünger mit den Worten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit offenbar würden Gottes Werke durch ihn. Es ist notwendig, dass wir wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Manchmal wird dann gesagt, wenn man das liest, die Jünger denken, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, weil das war ja sozusagen ein Problem. Er selber war ja geboren, schon blind, dann kann er ja eigentlich nicht gesündigt haben, der hat ja noch gar nichts gemacht. Waren das seine Eltern? Und sozusagen, das war eine theologische Frage. Und dann sagt er, in dem Fall ist es so, weder er hat Schuld, noch seine Eltern hat Schuld. Es ist Gottes Plan. Es ist Gottes Plan, dass dieser Mann dazu dient, die Werke Gottes der ganzen Welt zu offenbaren. Das habe ich jetzt zugefügt, der ganzen Welt. Weil Jesus sagt, ja, ich bin das Licht der Welt. Und diese Geschichte ist aufgeschrieben worden. Das Johannesevangelium wird heute in der ganzen Welt gelesen. Dieser eine Mann war von Gott erwählt, dass er bis zu dem Alter kommt, das er erreicht hatte. Wir wissen nicht, wie alt er war, aber wir wissen nur, er war erwachsen. Das sagen seine Eltern. Er muss 20 Jahre plus gewesen sein, wie alt auch immer. Manchmal sagen die Leute dann, du siehst also, Sünde und Krankheit hängen nicht zusammen. Nein, es ist nur so, dass wir es nicht wissen. Manchmal ist es so, dass Menschen sündigen und etwas erleben, was eine Strafe ist für die Sünde. Das steht in Kapitel 5 im selben Evangelium. Da heilt Jesus einen Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Er macht ihn gesund. Und nachher sagt er ihm, als er ihn nochmal trifft, sagt er ihm extra, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das gibt's also auch. Nur wir wissen es nicht. Gott weiß es. Und wenn er es einem Propheten offenbaren will, weiß er das auch. Das hat man quer durch die Bibel. Solche Sachen. Aber wir können uns sozusagen damit begnügen, dass wir es normalerweise nicht wissen und wir müssen uns den Kopf nicht zerbrechen. Es gibt für uns keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Wir wissen es normalerweise nicht. Die Sünde ist in die Welt gekommen durch Adam und Evas Sünde und dadurch ist auch Krankheit und Tod gekommen. Aber hier geht es jetzt mehr darum, hier ist jetzt ein Mann schwer durch die Krankheit geplagt. Und jetzt will Gott sich an ihm verherrlichen, um der ganzen Welt zu zeigen, was er kann. Hier wird jetzt ein Blindgeborener geheilt. Und entscheidend ist, wie Jesus das macht. Es ist, damit offenbar würden die Werke Gottes durch ihn. Also an diesem Mann wird das Wirken Gottes sichtbar dargestellt, dass man es mit Händen greifen kann, wie das funktioniert. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also hier kommt wieder die Aussage, ich bin das Licht der Welt. Das wird also wiederholt, das von Kapitel 8 ist derselbe Zusammenhang. Nachdem er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus der Spucke und salbte mit dem Brei seine Augen und sagte ihm, geh hin, wasche dich im Teich des Siloa, was übersetzt Gesandter bedeutet. Daraufhin ging er weg und wusch sich und kam sehend wieder. Und jetzt wird hier etwas illustriert. Die Art und Weise, wie Jesus machte. Jesus hätte auch einfach sagen können, sei sehend. Oder er hätte ihm die Hand auflegen können. Sei sehend. Aber das ist wie bei der Speisung der 5000 in Kapitel 6. Die 5 Brote und 2 Fische, das war eine Speisung der 5000. Und die Details, wie das geschehen ist, das Wunder. Und dass sie die Körbe nachher aufgehoben haben von den übrigen Brocken. Das ist alles ein Teil dessen, was Jesus dann in seiner Rede, ich bin das Brot des Lebens, anwendet. Da ist sozusagen die Reihenfolge andersrum. Da kommt zuerst der Wunder und dann kommt die Erklärung des Wunders in der Rede. Hier ist es so, dass die Rede in Kapitel 8, Vers 12 bis zum Ende vom Kapitel, die bringt den Inhalt. Und jetzt kommt das Wunder und illustriert die Kernelemente von dem, was Jesus in Kapitel 8 gesagt hat. Gucken wir uns das an. Jesus hat ja hier gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir beständig nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat er in einem Gleichnisbild gesagt. Und dann hat er nachher dasselbe nochmal gesagt, ohne Gleichnis. Da sagt er, Amen, Amen, ich versichere euch, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Also Jesus sagt, hier geht's lang, das ist das Gebot und so sollst du das machen und so machen wir das und du gehorchst und du gehst lang. Und dann erlebst du, wie du im Bereich des Lebens bleibst, dein Leben lang. Du hast den Tod verlassen und du bist übergewechselt ins Leben. Und jetzt wird das illustriert. Der Blindgeborene war blind von Geburt. Und das ist ein Bild, die körperliche Blindheit von diesem Mann ist ein Bild, ein Spiegel für uns, dass wir sehen, jeder von uns ist blind von Geburt als Sünder, weil er Gott nicht erkennen kann. Deswegen, hast du gewusst, dass ich das predigen würde? Nein. Du hast genau die Worte gesagt. Und Ich weiß nicht, wie klar den Leuten ist, die hier sitzen, was für ein Riesenwunder getan hat, dass das geschehen ist, was er mit dir gemacht hat. Das ist genau das geistlich, was hier äußerlich geschehen ist. Der Blindgeborene war blind von Geburt und es bedeutet, wir Menschen, alle Menschen, wir sind alle Sünder und wir sind alle blind von Geburt und wir erkennen Gott nicht. Und weil wir Gott nicht erkennen, ist er uns auch nicht wirklich wichtig. Es sei denn, kulturell haben wir gewisse Elemente mitgekriegt, irgendwie von Religion, sei es christlich, sei es islamisch, sei es was auch immer. Aber wir brauchen ihn nicht wirklich, weil wir nicht wissen, was für einen Schatz wir verlieren, wenn wir ihn nicht finden und wenn wir ihn nicht suchen. Wir haben keine Ahnung, wir sind blind. Was weiß ein Blinder über die Farbe? Ja? Wenn du ihn gar nicht siehst und gar nicht kennst, du willst ihn auch nicht und du läufst von Gott weg. Das ist der normale Zustand. Und erst, wenn Gott sich über dich erbarmt, wie über diesen Mann, der hat ja keine Ahnung an dem Tag gehabt, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Und Jesus spuckte auf die Erde. Und jetzt kann man sich fragen, warum macht er das? Und Spucke war da genauso wie hier. Also wenn man jemanden anspuckt, das war ein Zeichen für, das machst du, wenn du dich kloppen willst. Ja, du willst einen fürchterlich provozieren, du spuckst ihn an und er wird nicht zurückspucken, er wird dir wahrscheinlich einen Haken geben. Ja, und schon ist ein herrlicher Faustkampf und Boxkampf in Gange. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, das steht in Jesaja 50. Ja. Wenn man jemanden schmähen wollte, hat man ihn angespuckt. Und deswegen ist es speziell. Warum macht Jesus das so? Ja? Warum geht er zu den Blinden hin, spuckt auf den Boden, macht den Brei, nimmt das wahrscheinlich auf die Hand, du erträgst das jetzt, ja, und schmiert ihm das. Du hast ja Gläser, ja, du bist nicht ganz blind, aber ein bisschen sozusagen brauchst du die Gläser. Schmiert das darauf und was der Blinde erlebt, ist ja nur, dass er spürt, dass auf einmal was auf seinen Augen ist. Ja. Und jetzt könntet ihr ja sagen, was für ein Bekloppter macht sich da an meinem Gesicht zu schaffen. Ja. Aber dann sagt er zu ihm, er spuckte auf die Erde, machte diesen Brei und das entspricht dem. Spucke ist das, was aus dem Mund Jesu kommt. Und hier illustriert Jesus, dass das, was uns heilt, sein Wort ist. Ja. Sein Wort, und zwar sein Wort verbunden mit der Erde. Ich bin ein Sohn Adams. Das ist, wenn in eurer Bibel steht, Menschensohn, dann ist das ein Ben Adam. Ein Ben Adam, das ist das Hebräische. Und entsprechend ist es im Aramäischen, das haben die gesprochen, das war die Alltagssprache. Menschensohn, wenn wir Menschensohn in der Bibel haben und Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, dann sagt er, ich bin ein Sohn Adams. Und wenn er sagt, ich bin der Menschensohn, ist praktisch die Idee, das ist der ganz besondere, der letzte Adam, der erste Adam und der letzte Adam, der die Menschheit erlöst. Deswegen redet er auch in diesem Kontext vom Menschensohn. Er wird sich nachher diesen Blinden offenbaren. Glaubst du an den Menschensohn? Er sagte, wer ist es, damit ich an ihn glaube? Und dann sagt er, der mit dir geredet hat, der ist es. Und dann fällt er nieder und huldigt ihm als seinem Herrn. Das ist das, was hier passiert. Als Adam geschaffen wurde, warum heißt der Adam? Die Erde, das ist Adama. Er ist aus der Erde genommen, da hat Gott ihn gemacht und dann hat er ihm den Odem des Lebens, das, was aus dem Mund Gottes kam, den Odem des Lebens in seine Nase geblasen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Du bist tot und blind und jetzt, wenn ich dich einhauche, dann hauche ich das Leben in dich ein. Und deswegen ist es die Spucke. Das war keine Beleidigung. Das ist wieder dieselbe Aussage wie in Kapitel 8. Ich bin, der ich bin. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist alles hier dahinter, ja. Und er spuckt auf die Erde und das, was aus Jesu Mund kommt, sein Wort, verbunden mit der Erde unseres Lebens. Das ist das, was uns heilt. Salbte mit dem Brei seine Augen. Das muss auf unsere Augen getan werden. Sein Wort muss mit unserem Leben vermischt werden. Und dann, wenn wir das dann tun, das ist der entscheidende Punkt. Man könnte ja sagen, lieben Leute, was ist das denn für ein Aufwand? Du hast das so oft gemacht, Jesus. Du hast so oft einfach die Hand aufgelegt, die konnten sehen, fertig. Einmal hast du sogar in Johannes 5 dem Vater gesagt, geh hin, dein Sohn lebt. Du musstest noch nicht mehr hingehen. Du hättest es doch geschafft. Was für ein Aufwand. Es geht darum, dass wir das Wort Jesu annehmen im Herzen und tun. Hier stehen drei Stühle. Ihr habt euch schon gefragt, warum hätte Eddie da vorne drei Stühle hingestellt? Weil ich nicht wusste, dass so viele Zeugnisse am Anfang kommen und es wird auch nicht lange dauern. Das Einzige, was ich damit will, ist, ich gehe davon aus, dass es sein kann, dass hier vielleicht einer ist, der in diesen drei Predigten sich erinnert an irgendetwas. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind doch frei, wir sind auch niemals jemandes Knechte gewesen. Wer Sünde tut, der ist der Sklave der Sünde. Ein Sklave bleibt nicht für ewig im Haus, der Sohn bleibt für ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Es könnte sein, dass irgendeiner hier ist, der mit etwas kämpft in seinem Leben, wo er Sklave der Sünde ist, wo er immer wieder auf die Nase fällt, zu seinem eigenen Entsetzen und zu seiner eigenen Scham, zu seinem eigenen Frust. Und eigentlich hat er einen Hilfeschrei im Herzen, der sagt, Herr, hilf mir doch. Hilf mir doch, dass ich das nicht mehr mache. Hilf mir doch, dass ich das überwinden kann. Hilf mir, dass ich diese Kette loswerde. Dann kannst du nachher einfach hier hingehen. Du musst mit niemandem sprechen. Du musst es niemandem erzählen. Aber natürlich, wenn du das Problem bereden willst mit jemandem, ich bin gern bereit. Heute, ich habe ein Flex-Ticket, ich kann 3 Stunden später mit dem Zug fahren. Oder nach Verabredung, wann auch immer, oder jemand anders, zu dem du Vertrauen hast, ein Bruder, eine Schwester. Und was ich dich nur bitten werde am Ende, wenn ich fertig bin, ist, dass du aufstehst. Wenn du spürst, dass Gott zu dir geredet hat und dass du hier nach vorne kommt und dich hinsetzt. Ich habe dir hier hingestellt, weil wenn du hier sitzt, dann schaust du aufs Kreuz. Und jeder von uns, die wir Jesus kennen, jeder von uns wird verstehen, dass es solche Dinge geben kann. Und niemand wird dich verachten, wenn du denkst, ich brauche Hilfe. Oder es kann auch sein, dass du Jesus noch nie angenommen hast in deinem Leben, dass dieses Licht dir angeboten wird in diesen Predigten und in der Bibel, dass du sagst, ich habe das noch nie festgemacht. Ich höre das, es spricht mich irgendwie an. Aber ich hatte auch noch nie den Anlass sozusagen, das ernst zu machen, dass ich gefragt bin. Wenn du das spürst, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Macht dein Herz nicht hart. Wenn du merkst, Gott will, dass ich aufstehe, nach vorne gehe und mich auf einen dieser drei Stühle setze, dann mach das. Und Gott sieht genau, was in dir los ist und du musst es auch nicht mehr erklären. Vielleicht ist es ein Wunsch, vielleicht ist es der Wunsch, Jesus anzunehmen. Der entscheidende Punkt ist, wir sind halt gefragt, dieser Blinde, ja, geh hin, wasch dich im Teich des Siloa. Wisst ihr, wie weit das weg war von dem Ort, wo er war? Ihr könnt das mal testen. Geht wie Rainer nach Jerusalem und geht von dem, was jetzt, wo die Al-Aqsa-Moschee ist, geht los von da und erkundigt euch, wo der Teich Siloa ist und dann geht mal dahin, ja. Ich meine, was für ein Aufwand? Der Mann ist doch blind. Warum schickt er den ganzen Weg dahin? Und das ist halt genau unser Thema, unser Lebensweg, unser Leben mit Jesus. Und werden wir gehen und werden wir das tun, was er sagt, und werden wir sozusagen dahin gehen, wie Naaman, ja, der sagt, ja, ich habe doch genug Flüsse hier, warum soll ich mich in dem Jordan waschen? Unsere Flüsse sind besser, ja. Und er soll sich 7-mal untertauchen und er ist schon im Begriff, so zornig zu sein, er sagt, ich fahre hier wieder weg, was ist das denn für eine, das war ja ganz Flop, war das ja, ne. Und dann sagen die Diener ihm, wenn der irgendwas Riesiges von dir erbeten hätte, hättest du das gemacht? Du musst jetzt nur in diesen Fluss dich 7-mal taufen, selber taufen, 7-mal untertauchen und mach das doch einfach. Hier muss das nicht 7-mal, aber er muss immerhin von dort zum Teich Siloa und er muss seine Augen waschen. Er macht das und er wird sehend. Und so ist es auch in deinem Leben. Der Herr wird dir zeigen, um was es geht. Und ich sag dir, mach es. Und wenn du es seit 2 Jahren vertagt hast, mach es. Und wenn es kürzer ist, mach es einfach. Wenn du weißt, dass ich das machen soll, indem du es tust, wirst du frei werden. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, halt, wenn ihr das tut, was ich mache, und indem du Jesus gehorchst und es tust, erlebst du, dass diese Kette abfällt, dass jene Kette abfällt. Wer macht das? Jesus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Warum im Teich des Siloah? Ich hatte das angesprochen in Kapitel 7, Vers 37, 39, habe ich vorhin auch erwähnt. In Kapitel 7 ist ja das, was Jesus sagte am letzten, größten Tag vom Lautbrückenfest, stellt er sich hin und er sagt, wer Durst hat, der komme her zu mir und es trinke. Wer da glaubt an mich, wie die Schrift gesagt hat, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und die Verherrlichung ist die Kreuzigung. Das heißt, mit dem Kreuz beginnt das Wasser zu fließen. Und das ist in Kapitel 7, 16 bis 17 ist eine ähnliche Aussage, dass wer den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird inne werden, ob diese Lehre von mir selber ist oder ob ich von Gott rede. Er sagt immer von dem, der mich gesandt hat. Und dieser Teich heißt Teich Shiloach. Shalach ist Hebräisch und heißt senden. Aramäisch ist eine entsprechende Wortfamilie, Wortwurzel. Und Teich Shiloach ist der Teich des Gesandten. Das ist sein Wasser. Das Wasser vom Teich Siloach steht für das Wasser Jesu. Und das ist das Wasser, das von oben kommt. Ihr müsst von oben geboren werden. Das Wasser fließt von oben. Seitdem das Kreuz aufgestellt wurde und erhöht wurde am Kreuz, floss sein Blut. Und als er in die Seite gestochen wurde, kam Blut und Wasser raus. Und seitdem fließt aus Jesus. Seit Pfingsten gießt er das Wasser. Von oben kommt's runter. Pfingsten folgende. Und das steht schon in Jesaja. In Kapitel 42, Vers 1 und 7 steht ein Vers, da steht drin, ich habe dich, er redet zu seinem Knecht, in Vers 1 legt er seinen Geist auf ihn und er soll das Mischpat und die Torah, das Recht und die Lehre Gottes, das Wort Gottes in der ganzen Welt verbreiten. Dann sagt er, ich habe dich auch den Heiden zum Licht gesetzt, dass mein Heil sei bis an die Enden der Erde. Das ist Kapitel 42 und in diesen Texten hier, 1 bis 7, 49, 5, 6 und 10. Und in Kapitel 49 ist der Erbarmer tatsächlich die Leute, die dann sammelt aus allen Ecken der Welt. Die führt er zum lebendigen Wasser. Das ist genau das Bild. Jesus zitiert hier verschiedene Stellen von Jesaja. Und die Juden, interessanterweise, hatten ja Jesaja 12, Vers 3 als den Spruch fürs Laubhüttenfest, wo sie das Wasser immer trugen. Und wenn ihr hier reinguckt, 44, 3, ich werde Wasser gießen auf das Durstige, ich werde meinen Geist gießen auf deine Nachkommen. Das ist alles schon in Jesaja. Plus Blindenheilung, das ist der Hammer, Leute. Plus Blindenheilung. Und diese Stellen lese ich jetzt vor, wo das kommt. Das ist Kapitel 42 in Jesaja. Jesus nimmt hier also eine Stelle, die wie Gold in Goldlettern geschrieben seit 680 vor Christus Israel bekannt war, als der Prophet sein Buch schrieb. Und da steht, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Das ist genau das. Er redet zu diesem Knecht prophetisch. Er hat Jesus vor Augen, sein Sohn, mit dem Titel Knecht des Herrn. Und dieser Sohn wird blinde Augen sehend machen, wird Gefangene aus der Sklaverei befreien. Johannes 8 ist eine Auslegung von dem Text. Und dann ganz berühmt, Jesaja 35, was ich da noch gesagt habe, dieser Vers dort, 4 bis 6, hört euch das an, ja, hört euch das an, was hier steht. Jesaja 35, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird verlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Seht, da ist euer Gott. Ich bin. Das ist alles Jesaja, Leute. Cool, ne? Und Jesus kannte seine Bibel und er tut, was Jesaja sagt. Und wir sagen, seht euch Jesus an, seht euch Jesus an. Seht da euer Gott! Und zu diesem Gott lade ich ein. Zu diesem Heiland lade ich ein. Wo ist ein Gott, der für dich stirbt? Wo ist ein Gott, der so mit so einem Schnacken kann er die Ketten zerbrechen? Leute. Daraufhin ging er weg und wusch sich und kam sehend wieder. Wir Menschen, er macht uns sehend, dass wir Gottes Wahrheit erkennen und ewig leben. Das Kreuz, der Baum des Lebens, das ist ein Apsis-Mosaik in einer Kirche aus dem 12. oder das Mosaik ist aus dem 12. Jahrhundert. Das ist in der Basilika San Clemente in Rom. Und das ist der Katechismus der katholischen Kirche auf Deutsch, das Kompendium, herausgegeben von einem, der früher Kardinal Ratzinger hieß und dann zum Papst Benedikt Nummer so und so viel wurde, der deutsche Papst. Und ich habe das irgendwo mal gefunden, wo Bücher umsonst waren. Und ich habe da durchgeblättert. Ich liebe dieses Bild. Das, was ich gepredigt habe über Johannes, ist da im Wesentlichen drin, in einem Bild. Mir geht es jetzt nur um Folgendes. Das ist das Kreuz. Die 12 Tauben sind die 12 Apostel. Und aus Christus, dem Kreuzigten, am Kreuz von Golgatha, fließt das Blut, das verwandelt das Fluchholz in das Lebensholz, in den Baum des Lebens. Und das deckt sich, ich gehe jetzt nicht drauf an, aber es gibt Bibelstellen, die das alles belegen. Mir geht es jetzt nur um die Hirsche hier unten, die ihr sehen könnt. Die Hirsche am frischen Wasser. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, steht in den Psalmen. Und das ist genau, das ist alles. Praktisch hier das Wasser vom Teich Siloa. Und dieser Baum des Lebens hat ja Blätter und die Blätter dienen zur Heilung der Nationen. Christus ist der Erlöser von den Sünden und er kann, wenn er will, kann auch heilen. Manchmal lässt er uns auch krank, dass wir in der Schwachheit ihn erleben. Aber irgendwann einmal heilt er dich. Für immer. Irgendwann einmal ist alle Krankheit, alles Leid, alles was Tod und Geschrei ist, ist vorbei. Und warum? Wegen ihm. Ich bin das Licht der Welt. Die Nachbarn nun, welche ihn früher immer gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist das nicht der, welcher immer da saß und bettelte? Die einen sagten, dass er es sei, die anderen nein, sondern er sei nur ähnlich. Er selber sagte, ich bin es. Daraufhin fragten sie ihn, wie wurden deine Augen aufgetan? Er antwortete, der Mensch, welcher Jesus heißt, machte einen Brei und salbte damit meine Augen und gebot mir, geh hin zu dem Schiloach und wasche dich. Daraufhin ging ich weg und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Sie bringen ihn zu den Pharisäern, den einst Blinden. Es war aber ein Sabbat an dem Tag. Also schon wieder. Wie in Kapitel 5. Schon wieder. So unglaublich. Was der Mann sich erlaubt. Als Jesus den Brei gemacht und seine Augen geöffnet hatte. In der Folge fragten ihn wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber berichtete ihnen, er platzierte einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte sehen. Daraufhin bekräftigten einige aus den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere bekräftigten, wie könnte ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Uneinigkeit unter ihnen. Folglich wenden sie sich wieder dem Blinden zu. Was sagst du über ihn, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sagte, dass er ein Prophet ist. Daraufhin wollten die Juden nicht glauben von ihm, dass er blind war und dann sehen wurde, bis sie seine Eltern riefen, die des sehend gewordenen. Und sie fragten sie mit den Worten, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren worden sei? Wie kommt es nun, dass er jetzt sehen kann? Da antworteten seine Eltern mit den Worten, wir wissen, dass er unser Sohn ist. Auch, dass er blind geboren worden ist. Wie er ja aber jetzt sehend geworden ist, das wissen wir nicht. Oder wer ihm die Augen aufgetan hat, das wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Deswegen wissen wir 20 plus. Ja. Dass er Auskunft über sich selbst geben kann. Das sagten seine Eltern, weil sie in Furcht vor den Juden waren. Denn schon beraten und beschlossen hatten die Juden, dass wenn jemand ihn als Christus bekennte, er ein Synagogenausgeschlossener würde. Darum sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn. Folglich riefen sie den Menschen zum zweiten Mal, welcher blind gewesen war, und forderten ihn auf. Gib die Ehre Gott. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich: Als ein früher Blinder kann ich jetzt sehen. Des Blindgeborenen Heilung offenbart Gottes Werke, durch ihn werden Gottes Werke offenbar. Er fällt Bekannten auf, wird von Pharisäern verhört, er bezeugt Jesus als Prophet. Da sagten sie zu ihm: Was hat er dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es wieder hören? Wollt ihr etwa auch seine Schüler werden? Der ist cool, ne? Deswegen habe ich das letzte Mal gesagt, ich liebe den. Wenn ich den treffe, ich gebe ihm einen dicken Hack. Der ist einfach fantastisch. Der Typ ist einfach fantastisch. Der wird gleich rausgeschmissen. Viele Menschen haben schreckliche Angst, sich zu Jesus zu stellen. Die hätten sogar Angst, hier vor anderen Leuten in der Kirche sich zu Jesus zu stellen. Der nicht. Solche Leute brauchen wir im 21. Jahrhundert in Deutschland und in Rothenburg. Wir brauchen Menschen, die Gott mehr lieben als sich selbst und die sich nicht fürchten, out zu sein. Wollt ihr etwa auch seine Schüler werden? Sie schimpften ihn aus mit dem Wort: Du bist sein Schüler, wir aber sind es Mose Schüler. Wir wissen, dass zu Mose Gott geredet hat. In Bezug auf diesen aber wissen wir nicht, wo er her ist. Der Mensch antwortete ihnen wie folgt: In diesem Punkt besteht ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, wo er her ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott auf Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, auf den hört er. Von Ewigkeit hat man nicht gehört, dass jemand die Augen aufgetan hätte von einem Blindgeborenen. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann könnte er nichts tun. Der ist klasse. Das ist ein super Theologe. Der trifft den Nagel auf den Kopf, ja. Sie antworteten ihm mit den Worten: Du bist ganz in Sünden geboren und du belehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Und ihr müsst euch vorstellen, was das bedeutet hat. In Pakistan gab es die Formulierung Hukapani Bankarda. Das war genau das auf Pakistanisch, dass man das Wasser von der Wasserpfeife zumacht für jemanden. Und wenn das geschah in einem Dorf, dann war der ausgeschlossen. Keiner wird mehr mit ihm reden, keiner wird ihm sogar Wasser zu trinken geben, wenn er Durst hätte. Der war out. Ein vollkommener Ausschluss aus der Gesellschaft. Was Ähnliches muss das gewesen sein. Die Eltern, muss dir vorstellen, du bist Vater und Mutter, du hast einen blindgeborenen Sohn, der kann sehen, du bist doch verrückt vor Freude. Du drehst doch schier durch. Aber der Druck war so hart, dass die nicht gewagt haben, sich zu ihrem eigenen Sohn zu... Er ist alt genug, fragt ihn. Wenn die sich zum Sohn gestellt, wir wussten genau, wir fliegen auch raus. In Kapitel 12 steht, dass viele von den Leuten im Hohen Rat, das waren ja 70 plus Leute im Hohen Rat, dass viele von den Leuten im Hohen Rat genau wussten, Jesus ist der Messias. Und sie haben ihre Klappe nicht aufgemacht. Nicht einer. Und so war es möglich, dass der Hohe Rat gegen die Stimmen dieser vielen, die stumm geblieben sind, Jesus ermordet hat. Und deswegen ist dieser Mann, das ist sagenhaft, ja, dass der das alles aushält, ja. Er wird jetzt um seines Glaubens willen an Jesus verfolgt werden. Das passiert jedem, der glaubt. Und je nach Land ist das verschieden. Aber auch bei uns gibt es Verfolgung. Es ist eine subtile Art der Verfolgung. Es ist schlecht reden über Leute, die zu stark zu Jesus stehen. Und Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sagte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn sowohl schon gesehen, als auch ist der jetzt mit dir redende es. Ich finde das so schön, wie Jesus von sich in der dritten Person redet. Ja, das macht Johannes auch am Ende, als das Evangelium verendet, redet er von sich. Das ist der, der dieses Buch geschrieben hat. Er sagt nicht: Das bin ich, Johannes, der Sohn des Zebedeus, der das Buch geschrieben hat. Das ist der, dieser Jünger, den Jesus lieb hat. Das ist der, der es geschrieben hat. Das ist dieselbe Art zu reden. Ja. Du hast ihn sowohl schon gesehen, als ist der jetzt mit dir Redende es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr, und fiel huldigend vor ihm nieder. Ja, und dann sieht man ihn hier, wie er seinem Herrn huldigt. Das ist, wenn es eine Gottheit ist, übersetzt man das mit anbeten. Und wenn es ein Mensch ist, dann ist es ein König. Die Frage ist jetzt, wie viel hat er erkannt? Wenn er weiß, er ist der Herr, der mich erlöst, ist gut. Aber es kann auch sein, dass er mehr erkannt hat und dass er ihn anbetet. Lassen wir offen. Ich frage ihn, wenn ich ihn treffe. Und Jesus sagte, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, dass die Nichtsehenden sehend werden und die Sehenden blind werden. Von den Pharisäern hörten nun dies, die mit ihm waren, und fragten ihn, sind wir etwa auch Blinde? Und Jesus sagte ihnen, wenn ihr Blinde wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Da ihr aber nun sagt, wir sind doch sehend, so bleibt eure Sünde. Er huldigt Jesus, den Menschensohn. Wenn man diese Stellen, die ich hier nur aufgeschrieben habe und jetzt nicht vorlesen werde, liest, dann merkt man, der Menschensohn ist nicht nur ein Ben Adam, das ist nicht nur irgendein Mensch, das ist der Zentralmensch, das ist der Erlöser, das ist der, der von oben gekommen ist. Niemand ist von oben gekommen wie er. Deswegen, als er sich hinwarf vor ihn und ihm huldigte, es kann sein, dass das Göttliche da drin war. Ich möchte mit einem Gebet schließen und jetzt auch schon die Einladung geben. Wenn jemand merkt, Gott hat zu mir gesprochen, wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens das empfindest, ich bin gläubig, aber da ist diese Kette und ich bin traurig darüber. Und so oft habe ich auch schon gebetet, dann könnte es vielleicht helfen, dass so wie dieser Blindgeborene bis zum Teich Sedor gegangen ist und sich da gewaschen hat, dass du von deinem Stuhl gehst bis zu einem dieser drei Stühle und dich hinsetzt. Wir werden dich nicht fragen und wir werden dich nicht verachten. Das ist unser festes Versprechen. Wir werden uns mit dir freuen, dass du die Gelegenheit wahrnimmst. Du gehst vors Kreuz. Du gehst zu Jesus. Ich lade dich ein. Ich werde das Gebet jetzt lesen und gleichzeitig beten. Und wer will, kann mitbeten. Wir stehen dazu auf, bitte. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Licht bist für die Menschen in aller Welt, auch für mich. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht blind bleibe, sondern sehe. Ich will dein Wort annehmen und ihm folgen, in ihm bleiben, damit ich die Wahrheit erkenne und die Wahrheit mich frei macht von Sünde. Vergib mir meine Sünden durch dein, auch für mich vergossenes Blut und mach du mich frei von der Sklaverei der Sünde. Schenke mir, dir frei und fröhlich zu folgen. Gib mir bitte das erfüllte und wahre Leben, das du verheißen hast. Ich danke dir dafür. Ich gebe dir mein Leben. Ich bete dich an. Amen.